ganz aktuell gibt es ja eine ganz große Diskussion über rechten Terror in Deutschland, nachdem der CDU-Politiker Walter Lübcke in Kassel ermordet wurde und ein Neonazi als Tatverdächtiger festgenommen wurde, ist das ja gerade eine große Diskussion. Und da stecken wir natürlich sehr viel Energie, unsere Arbeit, Recherchen und so weiter hinein, weil genau das wollen wir auch tun. Wir wollen den NSU-Komplex aufklären. Das ist noch nicht geschafft. Das wissen ja alle, dass da sehr viele offene Fragen sind. Aber wir haben eben auch rechten Terror in Deutschland und international entsprechend im Blick. Und das ist ja leider gar kein abgeschlossenes Feld, sondern ist sehr gefährlich weiterhin. Und das sehen wir eben auch als Teil unserer Arbeit. Unsere Erfahrungen sozusagen aus der Aufarbeitung des NSU-Komplexes und die Lehren aus dem NSU-Komplex da zu ziehen und da an diesem Thema dran zu bleiben. Und das machen wir entsprechend auch. Und gleichzeitig arbeiten wir natürlich die letzten Jahre noch auf. Die Arbeit an dem Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Und es gilt natürlich auch, die ganzen Informationen, die wir über die Jahre gesammelt haben, auch mal zusammenzusetzen und da auch noch mehr rauszubekommen. Also es ist weiterhin sehr viel zu tun und das machen wir auch entsprechend.
Eine Problematik ist die, dass im NSU-Prozess das Ganze verengt wurde und von einem Terrortrio ausgegangen worden ist mit kleinem Unterstützernetzwerk. Im Prozess gab es damit keine Aufarbeitung des gesamten Unterstützungsumfeldes des Komplexes und die Rolle der Geheimdienste wurde auch weitgehend ausgespart. Dennoch kam es ja im Zuge des Prozesses zu einer Reihe von weiteren Anklagen gegen Leute, die mit dem NSU zu tun gehabt haben. Was ist denn aus diesen Verfahren und aus den generellen Aufklärungsversprechen geworden?
Ja, so generell, ne, die komplette Aufarbeitung des NSU-Komplexes hat in dem Prozess nicht stattgefunden. Wahrscheinlich wäre das auch zu viel erwartet gewesen. Aber was wir beobachtet haben und was ja auch viele zum Glück mitbekommen haben, ist ja, dass sich die Angehörigen und Überlebenden und ihre NebenklagevertreterInnen, also die Anwälte, Anwältinnen, die sie jeweils vertreten, sich Raum erkämpfen konnten in München, genau für diese Themen, genau für den gesamtgesellschaftlichen Rassismus, den institutionellen Rassismus, die Ermittlungen gegen die Familien, gegen die Überlebenden und eben die Rolle des Verfassungsschutzes, das Unterstützungsnetzwerk. Also insofern ist das in München breit thematisiert worden, aber eben eher von der Nebenklage, die sich da den Raum erkämpfen musste. Das war also schon Thema. Und diese beiden Verfahren, die da noch laufen, im Hintergrund sozusagen, es ist einmal das Verfahren gegen 9 namentlich Beschuldigte, also gegen Personen, die da Unterstützungsleistungen gemacht haben sollen für den NSU, und das sogenannte Strukturermittlungsverfahren, also insgesamt 10 Verfahren. Und wir lesen immer wieder in Interviews der Generalbundesanwaltschaft, dass diese Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, dass ermittelt würde, aber so richtig glaubwürdig ist es nicht, dass da weitere Ermittlungen wirklich unter Hochdruck irgendwie geschehen, dass da mal die Verfahren eröffnet werden. Also insofern schauen wir mal, was da rauskommt. Die Verfahren sind noch offen. Es müssten auf jeden Fall Prozesse eröffnet werden, ist uns Meinung, aber da warten wir sozusagen noch ab und wissen nicht genau, was da sozusagen im Hintergrund läuft. Aber das muss auf jeden Fall sein, und das zeigt natürlich jetzt auch der aktuelle Mordfall, der aktuelle rechte Terror, dass es, wenn man das Netzwerk des NSU und das rechtsterroristische Netzwerk in Deutschland nicht aufdeckt und nicht zerschlägt, dann kommt es eben zu weiteren Morden. Und das ist auch eine Konsequenz daraus, dass das NSU-Netzwerk nicht ermittelt, nicht verurteilt wurde.
Jetzt gab es ja auf institutioneller Ebene neben dem NSU-Prozess auch die Untersuchungsausschüsse auf Bundes- und Landesebene, die zu einer Aufarbeitung beitragen sollten. In einem Zeitraum der letzten 7 Jahre haben insgesamt 13 Untersuchungsausschüsse getagt. Einer hat Anfang diesen Monats seinen Abschlussbericht vorgelegt. In Thüringen ist dieser Bericht für Juli angekündigt. Was kann man denn rückblickend zu diesen Untersuchungsausschüssen sagen? Ist da im Gegensatz zum NSU-Prozess eine umfassendere Aufklärung zu verzeichnen?
Also ich sehe das immer so im Gesamtbild. Also es gab Untersuchungsausschüsse, die wirklich gerade in den ersten Jahren unverzichtbare Arbeit geleistet haben, der Thüringer Untersuchungsausschuss, der Bundestagsuntersuchungsausschuss, die wirklich die ersten Fakten des NSU-Komplexes so festgeklopft haben, die dann leider in München auch nicht die entsprechende Entsprechung gefunden haben. Also die Ergebnisse wurden dort leider ziemlich ignoriert, ne? Stichwort Trio-These, die dann so dort zementiert wurde. Aber die Untersuchungsausschüsse haben sehr viel mehr herausbekommen. Aber insgesamt ist die Arbeit der Untersuchungsausschüsse sehr unterschiedlich gewesen. Also das heißt beispielsweise in Hessen wurde die Aufklärung auch vom Untersuchungsausschuss nicht weit genug vorangetrieben. Man kann sich auch vorstellen, warum. Dort sind die Grünen und die CDU an der Regierung gewesen, sind sie ja auch jetzt. Und die hatten nicht so ein großes Interesse an Aufklärung, weil Volker Bouffier, der Ministerpräsident von Hessen und auch während des Untersuchungsausschusses Ministerpräsident, eben auch in den NSU-Komplex mit verwickelt ist, weil er war nämlich Innenminister zur Zeit des Mordes an Halit Yozgat und war eben auch in der Causa Andreas Temme mit involviert. Und da kann man sich vorstellen, dass da eben ein Untersuchungsausschuss nicht gerade stark voranschreitet. Aber immer dann war die Aufklärung im NSU-Komplex eigentlich am effektivsten, wenn die verschiedenen Gremien und Akteure, Akteurinnen ein ähnliches Thema bearbeitet haben und da in eine ähnliche Richtung gedrückt haben. Das heißt, Ergebnisse aus den Untersuchungsausschüssen, Recherchen von Journalisten, Journalistinnen oder Antifaschisten, Antifaschistinnen und eben Vorstöße der Nebenklage in München, und da ist immer viel Bewegung reingekommen. Also es war immer am besten, wenn alle gemeinsam an ähnlichen Themen gearbeitet haben. Und ja, jetzt gibt es eben nicht mehr so viele Gremien. Aktuell läuft in Mecklenburg-Vorpommern ein Untersuchungsausschuss, der gerade sozusagen anfängt. Aber da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Aber ohne die Untersuchungsausschüsse wüssten wir sehr viel weniger. Aber die Arbeiten jeweils in den Bundesländern sind auch durchaus unterschiedlich, wie gesagt.
Du sagst, man muss mal weitergucken, wie dieser Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten wird. Was sind denn die besonderen Inhalte dort, und wieso kommt es auch quasi dazu, dass der Untersuchungsausschuss erst letztes Jahr seine Arbeit begonnen hat und sich das Ganze noch bis 2022 hinziehen wird?
Also bis 2021 hat der Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern Zeit. Das ist sehr wenig. Wir würden uns da sehr viel mehr Zeit wünschen. Ja, Mecklenburg-Vorpommern ist das vorletzte Bundesland, in dem der NSU gemordet hat, das einen Untersuchungsausschuss eingesetzt hat. Es hat einfach sehr lange gedauert, bis sie das gemacht haben. In Hamburg ist es bis heute nicht der Fall. Es gibt in Hamburg, wo Süleyman Taschke vom NSU ermordet wurde, keinen Untersuchungsausschuss. Und in Mecklenburg-Vorpommern hätte man viel früher auch schon anfangen müssen. Über die Jahre gibt es natürlich größere Erinnerungslücken, die dann vielleicht nicht nur vorgetäuscht sind. Das ist ein riesiges Problem. Aber gleichzeitig könnte der Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern natürlich aus der Erfahrung der anderen Untersuchungsausschüsse Lehren ziehen. Das heißt, wie kann man die Behörden stärker unter Druck setzen? Wie kann man das machen, dass man denen nicht abnehmen muss, dass sie keine Akten dazu haben, dass sie keine Erinnerungen dazu haben? Aber momentan läuft der Untersuchungsausschuss erst langsam an. Der ist eingesetzt worden im April 2018. Der hatte jetzt zwei öffentliche Sitzungen, eine im Januar, eine jetzt letzten Freitag. Da gab es Sachverständigenanhörungen von Katharina König-Preuß und Dorothea Marx, Obfrauen aus dem Thüringer Untersuchungsausschuss, und jetzt am letzten Freitag von Antonia von der Behrens, Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess. Und da zeigt sich, dass es eben sehr, sehr viele Verbindungen des NSU nach Mecklenburg-Vorpommern gibt, und zwar unterschiedlicher Art und Weise. Einmal in die Neonazi-Szene und einmal verwandtschaftliche Verbindungen. Und da gilt es eben sehr viel aufzuklären, gerade weil Teile des NSU zumindest in Rostock, genau in Rostock-Teutenwinkel, wo Mehmet Turgut dann ermordet wurde, auch mehrfach zu Besuch waren. Also es stellt sich die Frage, wie sind sie auf diesen Tatort natürlich gekommen. Und dann geht es sehr stark um das Neonazi-Fanzine Der Weiße Wolf. In Neonazi-Fanzines wurden in den 90ern und Anfang der 2000er sozusagen sehr viel über Ideologie diskutiert und über rechten Terror und wie das funktionieren kann. Und gerade Der Weiße Wolf ist dafür ein Beispiel. Da sind dann weniger so Konzertberichte und so, sondern mehr so der Aufruf, nicht mehr so viel Party zu machen und lieber in den Kampf einzutreten. Und im Weißen Wolf ist es eben so, dass dort 2002 im Editorial stand, fett abgesetzt: Vielen Dank an den NSU. Es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter. Also dort 2002 einen Gruß an den NSU und der ist so zustande gekommen, dass der NSU offenbar im Jahr 2002 Briefe versendet hat an die Neonazi-Szene, an verschiedene Institutionen oder Personen, die eben, wo sie offensichtlich fanden, die machen gute Arbeit, einen Brief, in dem auch so etwas drin steht, man müsse jetzt einmal zur Tat schreiten und man rufe auf zu einer neuen Bewegung. Und da war auch eine Spende beigelegt und für den Weißen Wolf waren da 2500 Euro, die dabei gelegt waren und eben kurz darauf erscheint dieser Gruß. Und da ist dann die Frage, was für eine Rolle spielt sozusagen der Weiße Wolf und der damalige Herausgeber David Peterreit, der auch in Mecklenburg-Vorpommern Abgeordneter war für die NPD. Welche Rolle spielen die eigentlich im NSU-Komplex genau? Und was wussten die Ämter für Verfassungsschutz? Und was haben sie mit diesem Gruß angefangen? Der Gruß ist überhaupt nur veröffentlicht worden von, ja, von NSU-Watch und vom APABITS in Berlin, denn da gab es eben diese Ausgabe des Weißen Wolfes. Nur so sind die Ermittlungen in Bewegung gekommen, weil die Verfassungsschutzämter haben das nicht zugegeben. Und sie sagen bis heute, sie hätten diesen Gruß entweder nicht bemerkt, dem keine Bedeutung zugemessen und so weiter. Das kann man aber nicht nachweisen, weil sie sagen, die Ausgaben von damals, die sind nicht mehr da. Da könnte man natürlich dann entsprechend gucken, was haben sie sich markiert, was haben sie sich dazu aufgeschrieben. Das gibt es angeblich nicht mehr. Und die Aussagen der jeweiligen Vertreter der Ämter sind da auch unterschiedlich, wie damit umgegangen wurde. Und das muss in Mecklenburg-Vorpommern eben zum Beispiel aufgeklärt werden. Das ist einer der Kernpunkte, an die man ran muss. Und bis 2021, das klingt jetzt so lange, aber es ist gar nicht mehr so viel Zeit, insbesondere wenn der Abstand zwischen den Sitzung so lange ist, insbesondere wenn dort so massiv blockiert wird, was die Akten angeht. Also dort spielt das Innenministerium auch eine sehr unrühmliche Rolle. Die diskreditieren die Arbeit des Untersuchungsausschusses immer wieder, geben die Akten nicht frei und werden dann auch nur sehr stark geschwärzt. Also da gibt es größere Probleme, gegen die man eben Druck machen muss, gegen die Mecklenburg-Vorpommern Druck gemacht werden muss. Und um da so viel wie möglich rauszubekommen bis 2021, ich denke, möglicherweise eine der letzten Chancen für Mecklenburg-Vorpommern, da den NSU-Komplex noch weiter über das bisher Bekannte aufzuarbeiten.
Wenn du davon sprichst, dass der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern auch leugnet, ignoriert, wie würdest du denn sagen, sind die Prozesse vielleicht auch Veränderungen in den Strafverfolgungsbehörden und den Geheimdiensten seit auch dem Ende des Prozesses in München, wie sehen die aus jenseits von Untersuchungsausschüssen und eben diesem Prozess, was hat sich da getan oder auch nicht getan?
Also in den Behörden?
Ja.
Also die Ämter für Verfassungsschutz wurden mit größeren Kompetenzen und mehr Geld ausgestattet, weil man dann behauptet hat, im NSU-Komplex, die Ämter seien aus dem rechten Auge blind gewesen und sie hätten gar nicht genug Kapazitäten gehabt, um zu der Szene und so zu arbeiten. Das stimmt einfach nicht. Dieses auf dem rechten Auge blind, das hat sich als falsch eigentlich erwiesen, obwohl es immer noch in aller Munde ist. Die hatten ja die Neonazi-Szene sehr gut im Blick. Die hatten überall ihre Quellen, nämlich das ganze Material, wie eben solche Fanzines, der Weiße Wolf von ihren V-Leuten liefern lassen. Es waren über 40 V-Leute im NSU-Komplex involviert, soweit wir jetzt eben wissen. Die haben einfach nicht die Informationen zum Beispiel entsprechend weitergegeben, die zur Erfassung des NSU hätten führen können. Also das sehen wir in Sachsen, dort hätte es die Möglichkeiten gegeben, den NSU festzunehmen in der Anfangsphase in Chemnitz, aber das ist eben verhindert worden oder beziehungsweise ist nicht geschehen, auch aufgrund des Handelns des Verfassungsschutzes. Und trotzdem ist die Lehre eben daraus nicht, den Verfassungsschutz abzuschaffen, weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, die Bevölkerung vor rechten Terror zu bewahren, zu schützen. Das sehen wir auch jetzt wieder am Fall Walter Lübcke, dass die Behörden da offensichtlich nicht in der Lage sind oder willens sind, die Bevölkerung vor rechten Terror zu schützen. Trotzdem gab es da mehr Kompetenzen. So. Und auch bei der Polizei, also man erlebt immer noch oder es gibt immer noch sehr viel institutionellen Rassismus, vielleicht ist er auch sogar ausgebaut worden. Dann kommt ja noch der ganze relativ jetzt neu bearbeitete Komplex rein. Die Rechten in den Behörden selbst, also das heißt die Erfahrung mit NSU 2.0, wo eben Menschen aus dem Polizeiapparat in Frankfurt, die Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess, Seda Başayıldız, per Fax bedrohen, ihre Familie massiv bedrohen, das ist noch nicht aufgeklärt. Die Festnahme in Mecklenburg-Vorpommern von SEK-Beamten, die Munition horten, um an einem Tag X loszuschlagen gegen ihre ja, politischen Gegner und Gegnerinnen und das gleichzeitig auch die ähnlichen Strukturen in der Bundeswehr, die damit verbunden sind. Also das heißt, das ist noch ein neuer Komplex, der jetzt erst am Anfang steht, der viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Denn das sind Menschen, wenn die ihre rechten Terrorideen in die Tat umsetzen, ihre Ideologien in die Tat umsetzen, dann haben die ja ganz andere Ressourcen als sozusagen normale Neonazis. Die müssen sich nicht erst über komplizierte Wege die Waffen beschaffen, sondern die haben die einfach schon, die haben die Uniform und so weiter. Also da ist etwas aufgegangen in den letzten Jahren, was sehr viel Aufmerksamkeit braucht und was eben auch nochmal ein Licht auf die Behörden und ihre Fähigkeit und Nichtfähigkeit, rechten Terror zu bekämpfen, aus unterschiedlichen Gründen eben beleuchtet. Und da muss jetzt eben entsprechend Aufklärung, Druck und Veränderung her. Das zeigt sich in diesen Tagen extrem deutlich.
Institutioneller Rassismus ist alltäglich. Es gibt einen Fall von Rechtsterrorismus, der vermutet wird bei dem Mord an Walter Lübcke. Du hast das auch beides schon angesprochen. Wenn man davon ausgeht, dass der NSU-Komplex nicht umfassend aufgeklärt worden ist, auch betroffene Angehörige der NSU-Opfer weisen immer wieder darauf hin. Was sind denn die Möglichkeiten, was sind noch Forderungen, um doch noch zu einer größeren Aufklärung des NSU-Komplexes zu kommen?
Das eine ist ja sozusagen die Aufklärung an sich, die braucht man, das andere sind aber die Konsequenzen oder beziehungsweise das, was wir jetzt sehen, was die Konsequenzen aus der Straf- und Konsequenzlosigkeit für die Behörden und für die Neonazi-Szene ist, die einfach so weitermachen und weiterhin ihre Ideologie in Mord umsetzen. Es gibt beständig die Möglichkeit, die Neonazi-Szene zu zerschlagen und zu entwaffnen. Davon gehe ich einfach fest aus. Es ist nach der Selbstaufdeckung des NSU nicht passiert. Es ist nach Ende des Prozesses nicht passiert. Es ist nach der Veröffentlichung durch antifaschistische Recherchen im letzten Jahr über das Netzwerk von Combat 18 nicht passiert. Das ist eben ein riesiges Problem und da braucht es Druck, den es auch dieser Tage gibt, um das Netzwerk aufzuklären, um das offenzulegen, die Involviertheit der Behörden offenzulegen. Und eigentlich bräuchte es eben natürlich die Aufarbeitung von gesamtgesellschaftlichen Rassismus, der den NSU-Komplex mitgetragen hat, dass diese Komponente aus rechten Terror rausgenommen wird, dann die Aufarbeitung des Verhaltens der Behörden, dass sozusagen das nicht noch einmal passieren kann und eben die Zerschlagung der Neonazi-Szene. Und das kann eben über die Aufklärung des NSU-Komplexes entsprechend geschehen, wenn man da die richtigen Lehren daraus zieht. Das muss sein, aber momentan sehen wir das leider nicht. Aber wir versuchen natürlich in diese Richtung entsprechend zu arbeiten und da immer mehr Fakten ans Licht zu zerren. Und über die letzten Jahre, man muss es schon so sagen, ist es ja auch gelungen, das zu tun durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von den Untersuchungsausschüssen, den Engagierten, von Antifaschisten, Antifaschistinnen, Journalisten, Journalistinnen, der Nebenklage, ist es uns ja gelungen, weite Teile des NSU-Komplexes durchaus aufzudecken. Und das muss man auch an dieser Stelle konstatieren, dass wir sehr viel mehr rausbekommen haben, als die Behörden jemals wollten, dass wir rausbekommen. Davon gehe ich aus. Also insofern ist es immer ein geteiltes Fazit der letzten Jahre, was man jetzt ziehen kann, obwohl wir natürlich weiterhin mittendrin sind und weiterhin da entsprechend dran arbeiten, dass da mehr rauskommt.